Ja, ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung. Wir sind heute nicht ganz so viele, das hängt damit zusammen, dass einfach Verlegungsprobleme sich anbieten. Ich gebe das Seminar trotzdem, weil ich sehr pflichtbewusst bin, weil Sie sicherlich sonst sehr traurig wären, wenn das Seminar nicht. Dafür, dass Sie gekommen sind, werden Sie belohnt, nämlich mit einem Quiz, mit dem ultimativen Animalismus-Quiz. Ach, nein, jetzt klappt es nicht. Oder ich hoffe, es klappt. Das ist der Vorführeffekt. Schauen wir mal, ob das klappt. Vorhin hat es doch noch geklappt. Haben Sie es als PDF bekommen? Haben Sie die Datei bekommen?
Ja.
Ja? Hat es bei Ihnen geklappt oder nicht?
Kann das
nicht?
Nicht? Die Dateien kann ich zum Beispiel nicht öffnen, aber wenn Sie runterscrollen, genau zu dem Link da, der funktioniert.
Da funktioniert es.
Genau, aber da war ein Test nicht leider.
Okay. Gut, dann machen wir das einfach mal so. Diesen Quiz hier, ich hoffe, Sie können das sehen. Geht das so? Geht das ein bisschen? Ja, das ist aber jetzt nicht der aktuelle, gell? Das ist der falsche. Deswegen, das ist der falsche. Jetzt müssen wir hier auf das Ding blockieren. Schauen, ob es hier geht. Das. Hier, das ist es, glaube ich. Das ist es. So, jetzt. Jetzt haben wir es, ja. Ich hoffe, Sie können das lesen. So, das ist der Quiz der heutigen Sitzung. Können Sie das lesen? Geht das? Sonst muss ich es vorlesen. Oder wir müssen ein bisschen größer machen. Ein bisschen größer machen. So geht's, ne? Ist das okay so? Ja. Also bitte darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir wollen jetzt den Test gemeinsam machen. Was besagt dieses Standard Review nach diesem Aufsatz, den wir jetzt heute vorhören? Haben Sie eine Idee? A. Wir sind als Person numerisch identisch mit uns als Fötus. B. Wir sind als Person quantitativ identisch mit uns als Fötus. C. Wir sind als Person nicht numerisch identisch mit uns als Fötus. D. Wir haben keine Erinnerung an uns, als wir ein Fötus waren. Die Standard View ist sozusagen für Olson die psychologische Psychologische Approach. Ja.
Also auf jeden Fall C. Und bei E habe ich ein Problem mit uns.
Das kann auch ich einsetzen. Also ich habe keine Erinnerung.
Wenn ich nie ein Fötus war, dann kann ich auch keine Erinnerung haben, als ich ein Fötus war. Dann ist der Satz, glaube ich, schon mal falsch gefühlt. So ein bisschen.
Es könnte doch eine Auffassung geben von personaler Identität. Ich sage, wir können keine Erinnerung an uns, wir haben keine Erinnerung an uns, als wir ein Fötus waren. Beziehungsweise das würde jeder sagen. Das würde jede Theorie zugeben. Hat jemand von Ihnen Erinnerung, als er ein Fötus oder sie ein Fötus war? Ich nicht.
Ich weiß nicht.
Kann man das überhaupt haben?
Ich würde auch
D
noch antworten.
Ja. Also D ist richtig, das ist dieses Standard-View. Wobei, Sie haben insofern recht, das ist ein bisschen irreführend, weil diese These hier, die wird nicht nur von der Standard-View vertreten, das würde jeder sagen. Das ist ein Faktum, den kann man gar nicht haben.
Ich habe das Gefühl, dass wenn wir und Fötus mit einem Satz und wir und Fötus hängen ja irgendwie zusammen, dass der Standard-View diesen Satz gar nicht mal als irgendwie
sinnvoll
betrachten würde, weil wir und Fötus funktionieren ja nicht. Oder uns, wir und Fötus.
Es wäre denkbar, dass man Erinnerungen haben könnte an fötalen Zustand. Ja, irgendwie, also ich meine, logisch ist nicht ausgeschlossen. Biologisch wahrscheinlich, also unwahrscheinlich, einfach wegen der Hirnentwicklung. Aber das ist auch, da hebt auf jeden Fall diese ab. Jetzt gehen wir mal hier auf Senden und schauen mal, was uns das sagt. Ja, so, zur nächsten Frage. Was ist eine vierdimensionalistische Ontologie? Jetzt wird spannend. A. Ein Substanzdualismus, B. Die Auffassung, dass wir zeitliche Teile haben, C, ein Substanzmonismus, D, die Auffassung, dass wir Raum, Zeit immer darstellen. Wenn Sie den Text gelesen haben, den wir für heute, den wir heute diskutieren, werden Sie sich erinnern, dass es dort eine Passage gibt, wo Olson auf mögliche Ontologien eingeht, die ja vierdimensional ist. Die mit Quine, so heißt dieser Philosoph, verbunden werden. Quine hat diese Ontologie. Vielleicht müssen wir jetzt mal sehen, was das vierdimensional ist. Haben Sie eine Idee, was ein vierdimensionales ist? Oder fragen wir mal erstmal, was ist ein dreidimensionales ist? Sollten Sie zu vier oder zu dreidimensional sein?
Zu vier würde ich dann liegen. Und das, da beide zu verbinden, würde ich Atem abschließen vielleicht. Das ist jetzt eine Versuchung, die man ja zu große Schüler gewesen.
Genau, also ein Dreidimensionalismus ist eine Auffassung, wie wir sie eigentlich in unserer Ontologie, in unserer Alltagsontologie am häufigsten erleben. Wir sind raumzeitliche Wesen, die durch die Zeit hinweg persistieren. Wir haben räumliche Teile, aber Sie würden nicht sagen, dass Sie zeitliche Teile haben. Würde man nicht sagen. Nur sagen, man hat räumliche Teile. Ich habe einen Arm, und ich habe hier einen Arm und ich kann mich teilen und so, aber ich habe keine zeitlichen Teile, ich habe räumliche Teile. In ausgedehntem Raum, aber eher nicht so sehr ausgedehnt in der Zeit. Das, wie wir sagen, Ausdehnung haben wir hier in dem Raum. Jetzt gibt es aber den Vierdimensionalismus, der sagt, wir sind auch ausgedehnt in der Zeit. Deswegen noch eine vierte Zeitkomponente hinzu. Ja, wir haben wirklich Ausdehnung in die Zeit hinweg. Ja. Wir dehnen uns so lange aus, wie wir leben, wie wir existieren. So, also welche Option müsste ich dann noch machen? Raumzeitwürmer, das ist eben noch die zeitliche Ausdehnung. Beziehungsweise müsste eigentlich genau genommen, je nachdem, was in unserer Identität ausmacht. Wir haben die Zeit. Und hier haben wir, das heißt eben Raum. Eigentlich ist dieser Wurm nicht richtig, weil hier heute die Dimension fehlt vom Raum. Wir haben jetzt Räumlichkeit hier an ihm als Fläche, als zweite Dimension, als zweidimensionale Entscheidung. Und die ziehen wir hier durch die Zeit durch. Kann sein, wir verändern uns, wir werden mal ein bisschen größer hier, dann wachsen wir so, dann wird es ein bisschen kleiner. Also das müssen Sie sich dreidimensional denken. Und das dann eben nochmal auf der Zeitachse. Es gibt dann so einen Raum. Sie kennen bestimmt den Minkowski-Raum. Kennen Sie den? Albert Einstein und Minkowski. Lichtgeschwindigkeit ist so ein Kegel. Ja, das ist Raum, dieser Kegel. Wir können nicht, wir können hier nicht weiter rausgehen. Das ist der Urknall. Gar nicht, das gibt es nicht. Außerhalb dieses Kegels. Dieses Trichter, das ist ein Trichter. Ja, und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Kann man sich so vorstellen. Das ist auch ein vierdimensionalistisches Gebilde. Ja, das ist Quine. Schauen wir, ob das überhaupt stimmt, was wir hier im Kurs haben. Ja, es stimmt, zum Glück. Was ist eine Person nach dem Vierdimensionalismus? Eine Substanz? Ein zeitlicher Teil des Organismus? Ein materielles Wesen? Ein Leben? Genau, was denken Sie sich dabei? Was war so Ihre Idee dabei, dass Sie dafür entschieden haben?
Ja,
Teil, weil
wir teilen, dann den zeitlichen Teil. Wir können wirklich die Person hier in zeitliche Scheiben schneiden. Zum Beispiel nur hier diesen Teil hier raus. Es gibt eben Positionen, die sagen, wenn eine Person ist nicht die ganze Zeit hoch, Raumzeitraum des Organismus, sondern eben der größte Teil der Raum ist dahin. Das sei jetzt mal so, der Mensch natürlich dann auch vielleicht, und das heißt so Frühchen. Es gibt verschiedene
Aufgaben. Ja, ich hätte jetzt gemeint, ich habe rein strategisch, warum dann nur hier richtig ist. Eine Substanz können wir schon ausschließen mit dem, was noch vorher geklickt hat oder eben nicht geklickt hat, also mit dem Substanzdualismus. Und ich glaube, und deshalb frage ich das jetzt nochmal, im Text hat er das ja, glaube ich, so formuliert als eine Notlösung für den Standard View, oder? Also dieser Vierdimensionalismus und Quine mehr oder weniger. Und damit kann es ja nicht zum Beispiel nach der es geht, also kann es nicht sein, was irgendwie in Richtung dieses biologischen Ansatz dagegen steht.
Ist eine andere Ontologie. Schau mal, vielleicht stimmt es auch nicht. Doch, stimmt, ja. Ich habe jetzt auch noch einen modifizierten Test mit professioneller Sprecherin. Also da wird Ihnen die Frage vorgelesen. Gibt es ab nächster Woche. Eigentlich wollte ich es schon diese Woche machen, aber es hat immer nicht geklappt. Was besagt die Biological View? A, wir sind identisch mit uns als Föten. B, unser Identitätskriterium liegt in unserem Organismus. C, unser Identitätskriterium liegt in unserem Leben. D, ein Fötus ist wesentlich eine Person. E, wir sind nicht, muss man das heißen, identisch mit uns als befruchteten Eizellen.
Also E ist zum Beispiel.
Was, wissen Sie noch, was der Grund dafür war, dass die Biological View der Ansicht ist, dass wir nicht mit uns als befruchteten Eizellen identisch sind?
Weil wir sind nicht als alleinstehenden Organismus und damit schimpft bei 14 Tagen ist.
Genau. Das ist noch nicht der Organismus, das sind Zellgruppen vielleicht. Ne? Oder ein Punkt wäre vielleicht, aber ich kenne das wirklich aus, was häufig angeführt, es könnten noch Zwillinge durch Zwillingsbildung stattfinden. Das steht da nicht, aber das ist ein anderer.
Ja, das war nämlich die Überlegung, die ich da eigentlich hatte, weil ich mir schon die ganze Zeit gedacht habe, aber es ist mit einem eigenen Zwilling.
Genau.
Und dann habe ich mir geschaut, da ist, glaube ich, die Beschränkung, die absolute Beschränkung, glaube ich, bei Tag 13. Das heißt also, ab Tag 13 kann es zu schweren Behinderungen oder halt auch zu einem siamesischen Zwilling und Tag 14 ist dann wirklich anscheinend so der Schlusssprint.
Ah ja. Was noch Veränderungen beschreibt. Ah ja. Gut, sonst noch irgendwas, was die biologische These sagt? Was sagt sie mit Blick auf A? Also die Psychological View würde sagen, wir sind nicht mit uns identisch. Also die Standard View würde sagen, wir sind nicht mit uns identisch.
Ja. Ich würde sagen, A und C sind
stimmen wir doch einfach ab. Wer ist dafür, dass es noch B ist, der soll die Hand heben? Okay, das ist die Mehrheit. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Also schauen wir, ob sie recht hat. Vielleicht liege auch ich falsch. Ich habe einen Test gestellt. Hatte nicht ihre Größe gestellt. Oh, richtig. Dann war es wohl so, wie die anderen gedacht haben. Aber wäre eine Idee, dass man sagt, oh, und wir haben bestanden. Haben Sie gesehen? Wir haben bestanden. 100%. Toll. Ja. Sie bestehen meine Tests, wenn Sie zwei Drittel richtig machen. Wir hätten uns also ein paar Fehler erlaubt. Kritische Anmerkung.
Da hätte ich jetzt C mit einem Fragezeichen gesehen.
Ein Leben, ja, im Leben.
Also Leben als Vitalfunktion, Leben, dann gehe ich da mit, aber sonst als Spanne des Lebens, ein Leben, ein...
Ja, wir haben...
Müsste mir jemand jetzt beleuchten.
Ja. Ja, guter Punkt, ja, guter Punkt. Vielleicht habe ich die Frage nicht klar genug gestellt. Ja.
Also, wer ist jetzt der Lebensbegriff?
Mhm, richtig, ja. Sie haben recht, ja.
Wie ich es auf dem Text verstanden habe, ist ja Leben, also geht er eben auch darauf ein, Leben ist ja, zeichnet sich für mich diese Funktionen aus, wie jetzt zum Beispiel Metabolismus,
also,
nächste Struktur und zum Beispiel.
Doch, ja.
Ja. Die Sektor zum Beispiel, der hat ja keine eigene,
ja.
Sondern der ist ja eben dieser sehr näher.
Ja, genau, das ist diese Ambivalenz des Lebensbegriffs. Wir haben in der letzten Sitzung gesagt, man kann Leben so als ein allgemeines Nomen sehen, so wie Milch, Käse. Da kann man nicht sagen, ich hätte gerne eine Milch, das ist umgangssprachlich, ich meine eine Milchpackung. Also ich hätte gerne einen Käse, geht auch nicht. Ja, also im Französischen ist es klarer, ne? De la und so weiter, ist immer diesen De. Genauso kann man Leben auch als Generikum sehen. Das wäre dann vielleicht jetzt Ihr Punkt, weil dann würde ich sagen, wenn es so genetisch ist, dann ist auch Zellgruppenleben, irgendwie ist es organisch irgendwie, es ist jetzt nicht anorganisch, ein Zellgruppen ist irgendwie organisch, also irgendwie zu Leben übrig. Oder man fasst Leben, so das heißt ein Leben, zählbar. Da ist ein Leben, da, so substanziell, tendenziell substanziell, identifizierbar, da ist ein Leben, da. Wenn man das so fasst, dann wäre eben nach dieser biologischen Ansicht oder nach Wilson ein Zellklumpen kein Leben, weil er nicht dieses individuierende Moment hätte. Weil der Zellklumpen, der breitet sich noch aus, hat aber keine klaren Konturen, kann sich nicht teilen, Zwillinge können dran auch drauf werden. Ja? Und das würde voraussetzen, dass es so ein geschlossener Kreislauf, also so ein Organismus ist. Das ist jetzt nach dieser These noch nicht der Fall. Also, jetzt haben wir hier einen Multiple-Choice-Test gemacht. Es wird weitergeben. Ja. Darf ich gerade fragen, wer Probleme? Hatten Sie meine PDF bekommen? Hatte ich Ihnen eine PDF dazu geschickt gehabt? Hatte das geklappt bei Ihnen, die zu öffnen? Bei wem hat es nicht geklappt? Bei wem hat es geklappt? Bei den meisten. Okay. Dann müssen Sie es vielleicht so machen, dass Sie die PDF speichern, also auf der Festplatte, und erst nachdem Sie es gespeichert öffnen. Sonst gibt es die Möglichkeit, eben hier auf dieses Digi-Seminar zu gehen und die Sachen sich direkt hier im Player anzeigen zu lassen. Falls es sich nicht anzeigt, können Sie diesen Player hier herunterladen. Das Adobe Flash Player können Sie hier machen. So, jetzt gehen wir aber in unseren Text, und zwar in der heutigen Sitzung lesen wir die Frage, ob wir jemals Föten waren. Sie sehen, er sagt I, er sagt nicht Persons oder so, ja, sind Persons Föten, war ich, er sagt auch People, sagte we, er spricht nicht von Personen. Das, was unser gemeines Verständnis von uns der Identität ist. Ja, das ist ein Aufsatz, der zeitgleich erschienen ist mit diesem Buch über Animalism. Wir haben zwei Fragen. Inwiefern sind Personen mit Vögeln identisch? Personen sollte man vielleicht nicht unbedingt gleich sagen, sondern das Problem, sind wir mit Vögeln identisch? Ne? Und zweite Frage, inwiefern sind Personen mit befruchteten Eizellen identisch? Nach dieser Auffassung des Animalismus, die wir gesehen haben, tendenziell eher nicht. Ja. Also einleitend stellt er eben sich diese Frage. Is it possible for a human healthy human fetus to become you and me or some other human person? Der Ansatzpunkt ist der, dass er sagt, das ist doch ganz klar. Wir entstehen aus Föten und sind insofern dem identisch. Wir gemeinen Menschenverstand und biologische Wissenschaften sagen uns, dass wir das waren. Wir waren das Wahre. Wir. Wie könnten wir das jetzt, wie könnten wir eine andere Auffassung vertreten? Tja, möchten Sie mal lesen, die andere Sicht?
But many philosophers do think otherwise. At any rate, most recent thinking about personal identity clearly entails that no person was ever a 5-month-old fetus, and that no such fetus ever comes to be a person. According to the thinking, which I shall call a standard view of personal identity, what it takes for us to persist through time is some sort of psychological continuity. I shall exist at some time in the future, and the standard view says, only if I can then remember some present experience of mine, or if I am then connected with myself as I am now by an overlapping chain of memories, or by a chain of psychological connections of some other sort, or perhaps by a continuity of mental capacities. And I existed at some time in the past only if I am now related in the same way to myself as I was then. Only if I am now connected to myself as I was then by a chain of overlapping memories, or if my current psychological capacities are continuous with ones I have.
Vielen Dank. Das ist also die andere Sichtweise. Also sagt die Philosophen, viele, many, vielleicht die Mehrheit der Philosophen, ist vertritt eine andere Auffassung als die der gemeinmenschlichen Verstand und die biologischen Wissenschaften. Das ist sozusagen eine Auffassung. Was sagen diese Philosophen? Das ist das Standard View, sagt er. Was sagen die? Das Standard View ist hier. Das heißt, die psychologische Ansicht ist die Standardansicht. Was sagt die? Warum würde die sagen, dass wir keine Fügen waren?
Weil die Grundbedingung für Personen, die eine psychologische Kontinuität ist, dadurch, dass wir nicht nachweisen können, dass zwischen einem Fötus und uns jetzt eine psychologische Kontinuität besteht, waren wir, so wie wir Personen sind, die ein Fötus.
Mhm. Genau. Und wir können uns auch faktisch nicht daran erinnern. Niemand kann das sagen. Also es scheint nicht zu gehen. Das ist dieses Locke'sche Erbe, ja, John Locke. Identität muss vielleicht ins Bewusstsein. Lies mal weiter.
On the other hand, embryologists tell us that a human fetus that is less than about 6 months old cannot remember or experience anything and has no mental capacities. What we often name. If they are right, you and I cannot be related to a 5-month-old fetus in any psychological way. One's psychological contents or capacities could not be continuous with those of a being with no psychological contents or capacities at all. So if the standard view is right, nothing could be a fetus or any rate a fetus that cannot yet think at one time and a person later on. No person was ever a fetus and no fetus ever becomes a person.
Mm-hmm. Ja. Das ist die Standardansicht. Warum noch mal eine kleine Umfrage? Wer von Ihnen würde sagen, dass er mit seinem Fötus, also mit sich als Fötus identisch ist? Ist nicht so. Wer sagt nicht? Das hält sich ungefähr die Waage. Ist natürlich. Ja.
Ein wichtiger Punkt ist, dass man da vielleicht noch eine Überlegung, die Unterscheidung zwischen einem Embryo und einem Fötus trifft.
Also
weil er würde jetzt zum Beispiel sagen, dass ein Embryo bis zu einem bestimmten Punkt, also dass wir bis zu einem bestimmten Punkt nie ein Embryo
genau
waren,
genau,
aber dann ein bisschen Embryo dann noch waren und zum Schluss dann auch noch Fötus waren. Mhm. Ich würde mal sagen, bei einem Fötus geht es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Wäre dann interessant, was das dann für ethische Dinge hätte, weil man könnte ja nach der Logik könnte man, wenn man das von der Person abhängig macht, könnte man ja im 5. Monat noch abtreiben.
Wie gesagt, guter Punkt, Olsson sagt, interessieren die ganzen praktischen Fragestellungen. Er lässt alles außer Fragen. Es gibt am Ende den Aufsatz der Forschung, den wir lesen. Er fragt nur diese ontologische Frage nach der Identität, numerischen Identität. Was sind wir eigentlich? Und er würde sagen, offensichtlich, er vertritt diese Theorie nicht direkt, aber dieser Raum-Zeitwurm würde jedenfalls hier so etwas angeben wie ab hier. Das wäre so die Sicht, wo man letztendlich, das wäre so letztendlich Olsons Sicht. Also wir, es sind nicht die Personen, es sind wir, was uns wesentlich ausmacht, das ist, könnte man jetzt rekonstruieren. Er ist nicht der Auffassung, dass wir so eine Ontologie haben, sondern es ist eine Zeit, wo es ergeben. Er würde wahrscheinlich nicht noch drauf schauen, wie er so eine Substanz zu übertreten scheint mir. Also er hat so eine Theorie des Organismus, die eher so eine Substanztheorie entspricht, man könnte das natürlich auch als Prozessontologie ansehen. Also sie können je nachdem, wie sie Personen auffassen, verschiedene Ontologien zugrunde legen. Ja, die meisten würden sagen, wir sind als Personen Substanzen. Das ist die klassische Auffassung. Wir sind eben Dinge, Organismen, was auch immer, die eine klare Grenze haben, die eine klare Identität haben, die klar abzugrenzen von anderen Dingen. Das wäre die häufigste Ansicht. Dreidimensionalismus. Gibt es eben auch noch Vierdimensionalismus? Nein, wir sind jetzt nicht nur im Raum ausgedehnt, sondern auch in der Zeit. Dann haben wir sogar auch Zeit vor uns. Oder man könnte sagen, wir sind in der Ontologie, könnte man sagen, wir haben so eine Subjektivitätsthese. Es gibt Thesen, die Theoretiker, die sagen, wir sind denkende Substanzen. Also wir sind nicht Körpersubstanzen, wesentlich, sondern denkende Substanzen. Schwierig wird es dann, wenn man sagt, wir sind Bewusstsein, die sich erinnern an vorherige Zustände. Dann stellt sich die Frage, was für eine Ontologie hat dieses Bewusstsein? Bewusstsein ist jetzt erstmal was Epistemisches. Tatsache, dass ich mich erinnern kann. Aber was ist das, das sich da erinnert? Was ist die Erinnerung ontologisch? Das ist ja nur eine Funktion. Wie kann in der Funktion die Identität liegen? Das sind also alles Fragen, die. Lies mal einfach weiter.
Let me make up this argument more precise. The standard view comes in two kinds. One view is that some of most of one's mental content, memories, intentions, etc. must be presented if one is to survive from one time to another. The other says that one could survive the loss of one's mental content as long as one's basic psychological capacities are preserved in a continuous way. Just which capacities these are is a point I shall take up later.
Vielen Dank. Also hier gibt es zwei verschiedene Unterarten dieser Standard View, die eher psychologischer Natur ist. Es kommt eben darauf an, wie viel dieser mentalen Erinnerungen notwendig sind zum Überleben. Das ist aber nicht so entscheidend. So, und jetzt kommt ein Beispiel. Jetzt kommt wieder dieses berühmte Beispiel von Wilson. Wollen wir mal weiterlegen?
Suppose you get into an accident that destroys your cerebrum but leaves your brainstem and your autonomic nervous system intact. Your memories and other mental contents are irrevocably destroyed along with your capacity for consciousness and reasoning. Your circulation, breathing, digestion, immune system and other vital functions, however, are preserved. The standard view is plainly denies that you could survive this. A living human animal left over has no mental capacities worthy of the name, although his or its brainstem functions perfectly well, so that he can wake up and sleep, sneeze, cough, swallow, even the flesh about his with his arms and legs. Selective awareness is no no longer possible. For all practical purposes, that living human animals has none of your mental contents or capacities.
Das ist halt dieses typische Beispiel. Wissen Sie noch, wie wir dieses Produkt nehmen, was da übrig bleibt, wenn jetzt die kognitiven Fähigkeiten von das her?
Human animal oder human
vegetable? Vegetable sagt er manchmal auch. Ne? Ein Mensch ist Gemüse. Ne? Gemüse, was eben lebt. Ne? Es lebt, es ist menschlich, es lebt, aber es hat halt keine kognitiven Funktionen. Aber es hat Reflexe, es hat. Ja, es hat gewisse Funktionen eben, ja. Gewisse Körperfunktionen, die perfekt funktionieren. Ja. Und hier ist wichtig jetzt der Hirnstamm, ne? Brainstem. Das ist also hier recht wichtig. Jetzt kommt nämlich diese Unterscheidung auch bezüglich des Gehirns. Ne? Da wäre jetzt nur ein bestimmter Teil des Gehirns geschehen. Ne? Hier vorne, präfrontaler Kortex. Vielleicht auch noch andere Bereiche, aber der Hirnstamm wäre eben noch in Ordnung. So. Und jetzt kommt dieser entscheidende Schritt. Jetzt versucht er das auf diesen Fötus anzubinden. Wollen wir einfach da lesen? Können Sie sehen? Geht es nicht? Ist schlecht.
Ja.
Dann lesen wir einfach. Geht es bei Ihnen?
Ja. Weil five months of fetus is no moment content capacity than such a human vegetable has. The reason is that the cerebrum does not begin to function as thought until the synapses begin to connect its neurons to one another. And embryologists tell us that this doesn't take place until roughly 25 to 32 weeks after fertilization. Before that time, the cerebrum is simply not yet wired up, and there is no capacity for conscious awareness or reasoning. The fetus is probably not even minimally sentient at this point. To be sure, the fetus is unlike the human vegetable in that it can acquire mental but as long as it is a fetus, it lacks those capacities for the same reason as a human vegetable lacks them. The relevant neural structures are simply not there.
Vielen Dank. Ja, jetzt gibt es hier, also er sagt jetzt, dieses menschliche Gemüse ist eigentlich aktual faktisch zu vergleichen mit dem Fötus. Welche Argumente gäbe es jetzt zu sagen, es ist doch nicht dasselbe? Dass jetzt jemand zum Beispiel so schwere Schädigungen erlitten hat im Hirnbereich, dass er im Koma ist. Ein Koma, wo er aus dem er nicht aufwacht.
Ja, den Fötus spricht ja das Potenzial zu entwickeln.
Ja, das ist irreparabel. Genau, ja. Genau. Also da musst du beachten.
Ja. Es gibt ja, glaube ich, noch in der Rechtssprache gibt es ja für den Fötus eher den Begriff Nascitubus und das andere ist im Prinzip der. Was mir jetzt da auch noch begriffen ist, aber es ist eben der Mensch, dem halt die mentalen Kapazitäten abhandengekommen sind.
Genau, mit dem Urus haben wir so ein Partizipium Futurum.
Ja, Futur 2,
ja. Einer, der geboren sein wird, ist das so Futur 2, ne? Geboren sein wird. Beziehungsweise Futus ist ja nicht geboren, also ist in Zukunft. Die Frage ist also, wie nach der Potentialität. Kann man sagen, das ist jetzt die entscheidende Frage, gibt es sowas wie potenzielle Personen? Darum geht sich die ganze Debatte. Auch ontologisch, ist nicht nur praktisch. Sie sagen, in der Rechtsprechung, da ist es natürlich ein moralisches Interesse, letztendlich ein soziales Interesse. Hier geht es ja um die Ontologie, also wir können sagen, potenzielle Personen. Sagen Sie, diskutieren wir drüber. Wer sagt, es gibt potenzielle Personen? Ja, wer ist der Meinung, dass es sie gibt und wie können sie aussehen? Bitte.
In der Fötus, oder?
Genau. Sie würden sagen, es ist eine potenzielle Person. Also das,
ja, weil ja alles angelegt ist, dass es eine Person sind.
Okay. Also Ihr Argument wäre, es ist so auch wie Aristoteles, Entelechie, ja, also es hat in sich schon das Ziel, es ist der Möglichkeit da, aber nicht der Wirklichkeit. Ja. Und man könnte sagen, potenzielle mögliche Personen sind, auch wenn sie nur potenziell und möglich sind, der Person, weil es einfach möglich ist, ja, oder angelegt, sogar es hat eine Aussicht, also eine Theologie, es läuft dann würde daraus auch potenziell die Person herstellen. Ja? Also wo hören wir dann auf? Wie weit gehen wir hier noch zurück? Wo fängt die Potenz an? Wir können die Potenz eigentlich immer weiter zurückvermarkten. Also es ist alles, je nach Konstellation, ist alles Mögliche möglich. Ja? Und ab wann sagen wir, hier ist es jetzt wirklich möglich? Und ab wann ist es nur so eine Idee? Ja? Wichtiger Punkt, ja.
Ja, da wollte ich nochmal fragen, weil so wie du da jetzt beschrieben hattest, ist es ja, ist diese potenzielle Person, die ist halt anscheinend im Rechtsraum, verwendet wir ja noch irgendwie so eine Zweifelsposition. Das heißt, die potenzielle Person ist dann ja nur eine potenzielle Person, wo real die Person in irgendeiner Form noch verwirklicht werden kann. Kann ich nicht auch in der Form von Potenz sprechen, wo es real unmöglich ist, aber die Anlagen da sind, sagen wir mal, irgendwelche Schädigungen, irgendwelche geistigen, psychischen Schädigungen, bei Personen vielleicht noch schwierig, aber wir hatten ja auch am Anfang, hatten wir ja mal die ganzen Listen mit Sprache oder sonst was. Wenn ich zum Beispiel einen Mensch habe, der durch Behinderung so eingeschränkt hat, dass er einfach zur Sprache gar nicht fähig ist, muss ich dem gewisserweise irgendwelche, also den als Person irgendwie abklären, wenn ich jetzt Sprache für Personen als Ausweis machen würde. Oder könnte ich auch von Potenzialität in der Form sprechen, ja, in diesem Fall kann er, hat er keine konkrete Potenzialität zur Sprache, aber er hätte normalerweise grundsätzlich die Anlage dazu.
Genau, so kann man argumentieren. Genau. Das ist eine Möglichkeit. Die Frage ist halt bei der Potenz immer, dieses Beispiel ist wie weit wir noch zurückgehen können mit der Potenz. Ja, irgendwie ist ja alles angelegt. Ne? Wenn wir nur, also gerade jetzt mit diesem Beispiel, der zweite, man könnte unendlich viele Personen sich der Potenz nachher als zukünftig.
Ja, da hätte ich aber gemeint, das ist noch eine andere zusätzliche Vorstellung, nicht nur eine zeitliche, sondern auch die Frage, ob es wirklich konkreter noch möglich ist oder ob es irgendwie in anderen Hinsicht eine Möglichkeit angelegt ist.
Richtig.
Das ist noch ein anderes.
Guter Punkt, der sagt, konkret möglich. Ne? Das ist konkret möglich. Aber woher, was ist das Kriterium für die konkrete Möglichkeit?
Das ist ein
Schwein. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Da hinten ist auch ein
Problem. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja, also auch wenn man jetzt quasi konkret und wirklich ausgeht, der prinzipiell zeitlich sich entwickelt, kann man ja auch nicht vorhersehen, ob jetzt die Mutter einen Unfall hat, etc. Und da gibt es ja immer noch unendliche Möglichkeit, dass diese potenzielle Person nicht zur Person wird. Insofern,
ja,
das ist halt eine Frage von Wahrscheinlichkeit. Eines ist krass unwahrscheinlich, das andere ist wesentlich wahrscheinlicher, aber es ist eben nicht ein zeitliches Kontinuum mit hundertprozentiger Sicherheit, dass sich von einer potenziellen Person in Person.
Genau, in diesem Fall würde man sagen, es genügt die eine potenzielle Person. Das ist alles angelegt, wenn es normal sich entwickelt, wenn keine Umstände eintreten, die das verhindern, dann nimmt das Heim auf. Wenn wir die Theologie nicht aufhalten, wenn wir der Theologie freien Raum geben, ist das so ein Argument. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, die konkrete Möglichkeit ist dann gegeben, wenn faktisch die DNA erzeugt ist, ja, wenn faktisch wir diese Information genetisch kodiert vorliegen haben, biologisch genetisch kodiert. Und nicht nur der Möglichkeit nach. Also man kann da von verschiedenen Potenzen sprechen. Ja. Das meint sich vielleicht mit konkreter Möglichkeit. Also es ist diese Verschmolzen, ja, wir haben die Information, wir haben die Erbinformation konkret vorliegen, ja, im Genom und nicht nur irgendwie als Möglichkeit, wenn zwei Menschen irgendwie
kennen. Ich meine zum Beispiel auch, dass es halt natürlich in irgendeiner Form, ich kann mir vorstellen, dass es schon Fälle von geistiger Behinderung gibt, bestimmte Eigenschaften, die man jetzt, sagen wir mal, so listenhaft vielleicht, es kommt ja, dieser psychologische Ansatz kommt ja teilweise auch so ein bisschen, also mir bisher so ein bisschen vor, als gäbe es zum Beispiel so eine Liste von Fähigkeiten, die der Person irgendwie zukommt und das halt dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel einen Menschen mit einer geistigen Behinderung habe, die halt so eingeschränkt sind, dass halt bestimmte Elemente dieser Liste halt dieser Person nicht mehr erfüllt werden können und auch nie erfüllt werden können. Wo ich leider sagen muss, nein, da kann das hinkommen, dass ich denen dann irgendwie Personen irgendwie abspringen muss. Da würde ich halt das Problem sein. Man kann natürlich, das macht er ja am Anfang so ein bisschen, deutet er ja gleich an, es kann ja so eine Form von Standard-Theorie, die halt sehr minimalst diese Voraussetzungen
wenn Sie jetzt von Mensch sprechen, meinen Sie wahrscheinlich Mensch als Wesensbegriff, der Mensch als Person.
Ja,
so,
genau.
Es gibt eben noch so Max Scheler unterscheiden eben zwischen dem Naturbegriff, natursystematischen Begriff und dem Wesensbegriff des Menschen. Der natursystematische Begriff für Homo sapiens oder so. Und der Wesensbegriff wäre eben der Mensch als vernünftiges Wesen, als
ja,
Person.
Ja,
da
ist ja die Frage, ob die reine Veranlagung zum vernünftigen Wesen und auch die Veranlagung insofern schon Wesen des Menschen ist, dass diese Veranlagung gar nicht jemals realisiert werden kann durch irgendwelche, sagen wir mal, vielleicht körperliche Einschränkungen, die diese Veranlagung einfach konkret nicht realisierbar machen lässt, weil sonst sehe ich da, ich habe jahrelang in einer Einrichtung für geistig und mehr verbundene Menschen gearbeitet, sehe ich unter Umständen bei sehr schlimmen Fällen Probleme, wo ich dann sagen müsste, wenn ich so einen anderen vertrete, dann kann ich nicht mehr von Wesen her als Mensch bezeichnen. Und das fände ich halt völlig wahr.
Also nur der Punkt, dass ich sage, es gibt hier diese Listen, also Fassung von Personen, also Personalität, Listenkriterium, ja. Definieren wir Personalität über Eigenschaften? Das ist eine große Frage. Gibt es solche Auffassungen? Wobei sich da auch immer wieder dann diese Potenzialitätsfrage stellt. Ne? Reden wir von Listen, Liste Eigenschaften? Reden wir von faktisch vorliegenden Eigenschaften? Diese Eigenschaften müssen vorhanden sein, damit etwas als Person gelten kann. Da können wir jetzt irgendwie Sprachvermögen und so weiter irgendwas reinpacken. Wir hatten das einmal in der vorletzten Sitzung, glaube ich, wo uns so ein paar typische Eigenschaften angeführt haben von Personalität. Ist es, dass sie tatsächlich vorliegen müssen, oder ist es eher so, dass man das mal hin, dass sie gestrichen werden, dass die Eigenschaften der Möglichkeit nach angelegt sind? Das wäre ein Potenzialitätsargument. Da würde ich aber auch sogar sagen, es kommt gar nicht hier auf diese Eigenschaften an, die dieses Individuum aufweist, sondern es kommt darauf an, wie dieses Individuum, ob dieses Individuum einbezogen wird in einen Kontext von Person, eine Personengemeinschaft. Man könnte sagen, es hängt von intersubjektiven Bezügen ab. Erkennen wir etwas als Person an? Ja, oder gibt es bestimmte Eigenschaften dieses Individuums, die uns vielleicht dazu verleiten, es anzuerkennen. Aber man könnte auch sagen, wir sollten den Fokus nicht nur sehr auf das Individuum legen, sondern eher auf den Kontext. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir sind jetzt natürlich schon etwas im normativ-praktischen Bereich, den Olson gar nicht so behandeln möchte.
Da leider weiß ich den Text nicht mehr, oder den Autor nicht mehr, können Sie mir wahrscheinlich sicher weiterhelfen, weil wir den Text in einem Tutorium wo halt diese Listenaufzeichnung zumindest beim Organismus stark kritisiert wurde, also dass halt in den biologischen Fachbüchern dann irgendwie Eigenschaftslisten runtergezählt wurden und wenn diese Liste erfüllt ist, dann ist es ein Organismus. Da könnte man wahrscheinlich die Analogie zur Person dann aufsetzen und dann überhaupt schon mal den da könnte man schon die Analogie setzen und dann schon mal im Vorhinein schon mal sagen, okay, vielleicht ist die Liste von der Leitung die eh Unsinn und dann ist es wurscht, ob durchgezogen oder gestrichelt durch die, dann machen wir halt einfach keine Liste.
Genau, Michael Thompson hat das kritisiert, diese Listenansicht von natürlichen Arten, von Tieren, letztendlich Lebensformen. Er hat gesagt, es kommt auf die Form an. Nicht so sehr die einzelnen vorliegenden Eigenschaften, sondern eine Form, so was übergreifend ist. Also die Eigenschaften sind Ausdruck einer Form, einer Lebensform. Das sind aber nicht die Eigenschaften, die das sind. Das sind selbst sind nicht äußerlich zu gesehen. Also ich selbst arbeite sehr mit dem Formbegriff personaler Lebensform. Das ist mein Interesse gerade. Ich glaube, dass wir Probleme haben mit diesen Eigenschaften. Aber jetzt nochmal weiter. Also das ist klar nach dieser Standardsicht. Haben wir eben in manchen Fällen, wie solchen Unfällen, keine psychologische So, wir möchten weiterlesen.
In fact, the standard view is it, as its proponent stated, it seems to entail that no person was under 6 months of income either. Probably none of us is connected by an overlapping chain of memories or the life of a 6 month old infant, because its brain is not yet well enough to learn. The infant lacks the capacity to remember or intend much of anything. And those who say that this is just the case of basic mental capacities are preserved usually mean those capacities that distinguish people from non-people. The capacity for conscious experience, self-awareness, and rationality. Probably no infant acquires those capacities until a year or more after birth. So, if the standard view is true, you were not present at the event we loosely call your birth. You didn't appear until several months later.
Vielen Dank. Ja, das ist also so, sagt die Standardsicht, ist impliziert, dass wir eigentlich nicht existierten mit unserer Geburt. Ja, das ist eigentlich alles also mehrere Monate später, sagt ein Jahr. Ja, und jeder würde ja sagen, ich als Person, ich wurde geboren, an diesem Termin und da war ich dann ich. Muss man sich mal fragen, was ist jetzt eigentlich ich? Was verstehen wir mit ich, mit ourselves? Und als Person, und als Menschen, ist immer die Frage, was man voraussetzt. Ja, also das ist das Problem. Sie sehen, die Argumentationsrichtung, er möchte sagen, die Standardsicht, die ist unplausibel. Das Einzige, was uns wirklich Identität verleiht, ist unsere biologische, animalistische Kontinuität. Ja.
Aber nach der Standardsicht spricht man ja eigentlich auch einen Menschen, sobald jemand auf der Welt ist, kann man ihn ja eigentlich ansprechen. Macht das ja auch, oder? Also man behandelt ja auch Babys als Menschen.
Das ist ein guter Punkt.
Ist das ja auch die Standardsicht?
Richtig. Ja. Also, was ja jetzt die Standardsicht sind. Das heißt, Standardsicht ist für die psychologische Ansicht. Psychologische Aber Sie sagen zu Recht, es ist eigentlich ein Faktum, dass wir Personalität nicht nur nach dem Individuum betrachten. Sie sagen,
das Soziale.
Genau, es geht um so einen Kontext. Ne? Also manche Philosophen nennen das Person Space, das ist so diese amerikanische Tradition, Raum der Personen. Man sagt, eine Person ist nie alleine Person, sondern Person eben immer nur im Plural. Robert Spähmann ist so ein Philosoph, der hat gesagt, Person gibt es gar nicht im Singular. Es gibt nur eine Person allein, geht gar nicht. Er ist dann sogar von einem religiösen Hintergrund, sagt er sogar, selbst auf den Gedanken Gottes bezogen, ist Gott nicht als eine Person denkbar, sondern eben nur als drei Personen. Also er hat diesen Hintergrund, noch, katholischen Hintergrund. Aber es ist interessant, dass er also so ein katholischer Hintergrund, Trinität, also er sagt, Personalität, selbst bei Gott ist es nie nur eine Person. Sondern auch da ist es immer eine Pluralität von Personen. Man kann jetzt mal diese theologische Dimension ausklammern, aber es hat was für sich, dass man sagt, Personalität und auch das, was wir sind, das ist nicht unabhängig von den Kontexten, in denen es entsteht. Das ist ein Argument, was man ernst nehmen muss. Das Problem ist nur, wenn man so eine These vertritt, dann müsste man die auch ontologisch begründen. Müsste also sich überlegen, inwiefern spielt der Kontext, innerhalb dessen Personen werden, ontologisch eine Rolle. Und nicht nur durch irgendwelche Praktiken. Also jetzt auf diese, um auf dieser Ebene zu bleiben, wie Olson.
Das
ist
aber nicht auch der Punkt, weil wenn ein Beispiel mit dem König und dem Schreiner,
ja.
Ist das nicht genau auch der Punkt, dass die eben sozial
ja.
sind und dass da Personen bleiben?
Ja, also Locke würde eben sagen, Locke vertritt ja die These, dass tatsächlich die Personalität mit dem Bewusstsein geht. Wir hatten das ja kritisiert bei Locke. Locke würde sagen, wenn das Bewusstsein des Tischlers in das Bewusstsein, also in den Körper des Prinzen, dann ist der Prinzenkörper letztendlich die Tischlerperson. Also dann ist die Tischlerperson hat dann diesen Prinzenkörper. Und wir haben dann aber gesagt, dagegen spricht, dass der Tischler als in seinem Prinzenkörper, dass der sich so seltsam verhalten würde. Ja, dass, also wie auch immer, er würde sich seltsam verhalten, also aus der Sicht der anderen, das wäre eine Möglichkeit. Die anderen könnten auf der anderen Seite, wenn sie nur die Äußerlichkeit betrachten, also nur dann sein Gewand oder so sein Gewand, könnte es auch dazu führen, dass die Art und Weise, wie die Untergebenen dann mit diesem Tischlerperson im Prinzenkörper umgehen, sich auf dessen Bewusstsein auswirkt, sodass dann der Tischler plötzlich durch den Umgang, den er hat, eben doch wieder mehr den Prinzen annähert von seiner Persönlichkeit. Auf der anderen Seite überlegen Sie mal, der Tischler im Prinzenkörper würde ganz anders sich bewegen. Ich meine, Personalität manifestiert sich auf verschiedene Weise. Ja. Wie man redet, wie man spricht, die Tonmelodie, wie die Wörter man wählt, wie sie einfach laufen. Sie können schon so viele Rückschlüsse jetzt psychologischer Natur ziehen auf eine Persönlichkeit, also nicht Person und Persönlichkeit, an der Art, wie jemand geht, wie jemand in bestimmten Situationen gestikuliert. Ja. Und diese Äußerlichkeit, diese Zeichen, die dann dieser Tischler in diesem Prinzenkörper aussenden würde, würde viele irritieren, weil sie sagen würden, so hatte sich aber der Prinz nicht verhalten, so und er hat einen ganz anderen Gang gehabt. Also insofern ist es wichtig, dass man den Kontext berücksichtigt. Die Frage ist nur, inwiefern ist dieser Kontext ontologisch relevant? Er ist psychologisch relevant, er ist soziologisch relevant, aber können wir den Kontext so fassen, dass er ein ontologischer Faktor ist? Ja, also die Ontologie dieses Kontextes, das wäre interessant, das zu entwickeln. Ja, wer möchte mal weiterlesen? Wollen Sie?
One could avoid this consequence by claiming that only more primitive mental capacities are necessary for us to persist. The kinds of mental capacities that even newborn infants have. If so, you could presumably survive the loss of all of your mental contents now as a major person and even your capacity for rationality and self-awareness. Although no one may actually have this view, it is still a vision. Is still a version of the standard view. Since I am going to argue that psychology is completely irrelevant to personal identity, I shall concentrate on the question whether I was ever a fetus. But if we restrict our attention to views that some philosopher has actually held, what goes for fetuses goes for infants as well.
Hier ist jetzt die zentrale These von Olson enthalten. Wer kann das nochmal hier wiederholen? Das ist die zentrale These, die hier steckt. Was ist das denn, die zentrale Aussage hier? Das ist auch der Untertitel seines Buches, Animalism. Personal Identity without Psychology. Also hier ist es. Psychologie ist völlig irrelevant von Personalität. Das ist die These. Es kommt überhaupt nicht auf irgendwelche psychologischen Verhältnisse an. Personalität. Völlig irrelevant. Das ist wirklich eine steile These. Weil viele würden wirklich sagen, was Personalität ausmacht, ist gerade psychologisches Leben. Das Problem, was einfach damit einhergeht, in diesem psychologischen ist, wie können wir psychologische Vorgänge individuieren? Haben Sie eine Idee? Wie können Sie anhand von Bewusstsein, wie können Sie die numerische Identität, diese Identität denken, wenn Sie nur von psychologischen Phänomenen ausgehen? Was gibt es für Möglichkeiten? Überlegen Sie mal. Können wir auf Basis von psychologischen Zuständen eine starke Form von numerischer Identität rechtfertigen, gewinnen, entwickeln, denken? Geht das überhaupt? Oder anders gefragt, was spricht dagegen? Warum ist es so schwierig, Okay, sie würden also sagen, Psychologie gibt es nie rein, isoliert sich immer nur im Wechselspiel mit äußerlichen Faktoren. Mhm. Okay, dass man sagt, es ist gar nicht möglich, das Psychologische so zu isolieren. Es ist immer Interaktion, immer körperlich informiert und so. Das wäre eine Idee. Wenn Sie es mal annehmen, es gäbe die Möglichkeit, das Psychologische so zu isolieren. Was ist das Problem mit Blick auf numerische Identität von Personen? Nur psychologische Das ist eine Konsequenz, ja. Richtig? Also, ja.
Ja, ich denke auch, wenn ich mich wirklich nur auf psychologische Phänomene beschränke, zum Beispiel ein Thema selbst, dass ich mir selber bewusst sein kann, dass diese minimale Ich-Bezogenheit immer mit allem einhergeht, aber das komplett vom körperlichen trenne, ist das intersubjektive Problem, weil ich ja für niemand anders als solches reidentifizierbar wäre oder auch identifizierbar.
Gut, genau, also wenn man nur von innerlichen Zuständen ausgeht, wie kann man die dann von außen gewissermaßen reidentifizieren, wenn man ja nur einen privilegierten Zugang zu seinem Leben hat? Die Psychologie manifestiert sich ja nicht eins zu eins nach außen. Ich trage Ihnen ja nicht meine Psychologie hier zur Schau. Ja, ich zeige Ihnen ja nicht jetzt hier irgendwie hier. Also ich meine, es gibt so Merkmale, die darauf rückschließen lassen, dass ich mich jetzt unwohl fühle oder dass mein psychologischer Zustand so ist. Aber Sie sehen es nicht. Sie haben kein objektiven Begriff von meiner Psychologie momentan. Die ist dem Wesen nach nur erstpersonal zugänglich, privilegierter Zugang zur ersten Person. Das ist ein Problem. Wir können es nicht objektivieren. Ich glaube, es geht schon in diese Richtung. Wir können, ja.
Also, vielleicht ist das auch völlig falsch, aber allein der Abriss zwischen Tag und Nacht, also die Phase des Schlafs, die keine menschliche Identität möglich macht, weil ja jeden Tag, jedes Erwachen eine neue Person erstellt.
Genau.
Also auch da wieder die Objektivierbarkeit, warum das Bewusstsein sich überhaupt identifiziert mit dem gestrigen oder mit dem vor 20 Jahren. Also diese starke Hypothese des Selbst, sich gegenüber zu sagen, ich bin tatsächlich der Gleiche, derselbe sogar, die ist ja auch auf diese Weise nicht haltbar oder der Blut des Menschen.
Also Sie würden da vielleicht sogar sagen, dieses Zirkuläre, also um mich mit anderen Bewusstseinsständen zu identifizieren, muss ich eigentlich immer so eine Vergleichsbasis schon annehmen, auf der ich das kann. Also ich muss im Grunde genommen ein Tertium haben, ein drittes, auf das ich dann den jetzigen Zustand beziehe und den vorherigen. Das heißt, ich muss dieses Ich immer schon voraussetzen.
Sonst würde eben eine Idealperson entstehen, gerade in den Vorstellungen.
Das ist eine Möglichkeit, genau. Also, es ist alles gute Punkte. Ich dachte jetzt noch Folgendes: Wie können Sie denn überhaupt psychologische Phänomene individuieren? Also, wie wollen Sie das machen? Also, wie wollen Sie Gedanken, an welchem Kriterium wollen Sie Gedanken oder Gefühle individuieren? Wie können Sie den Raumzeitpunkt zusprechen? Wie können Sie das abgrenzen, diesen Zustand, von anderen Zuständen? Was ist die Basis, die Substanz dieser Psychologie?
Ja, was ich mich da gerade eher frage, ob das nicht aber dann eher vor allen Dingen ein Problem der Psychologie ist oder sogar eigentlich schon fast ein Problem der Psychologie als Fach, das halt eigentlich in der Psychologie heute, oder ich weiß nicht, ob es vielleicht rum ist, ob man der Grundsatzdiskussion überführen kann, ob es überhaupt irgendwie möglich ist, wie es halt nicht oder noch nicht geschafft haben, das ist jetzt die Frage, der wirklich für sowas wirklich vollständig gut empirische Methodik irgendwie komplett festzulegen, mit der man irgendwie arbeiten kann, dass dann doch die Psychologie doch irgendwie, soweit ich das hier erlesen habe, so ein bisschen doch immer wieder versucht hat,
konkreten, fassbaren Sachen mit mir arbeiten kann und nicht eh schon unter den Naturwissenschaften so ein bisschen rumschwimmen.
Ja, guter Punkt, aber ich glaube, er versteht Psychologie hier jetzt nicht so als Disziplin, sondern er meint hier mit Psychologie wohl das, gesagt, psychologische Phänomene, subjektive Zustände. Die ja, Psychologie.
Die messbar werden oder vielleicht sein können?
Ich glaube, er meint damit nur Gefühle, alles, was mit Bewusstsein zusammenhängt, alles, was unsere Psyche als Gefühlte, da würde ich vielleicht auch noch ja, das Denken wieder zunehmen. Das sind psychologische Phänomene, also subjektiv. Wie gesagt, man könnte es vielleicht auch austauschen mit subjektiven Zuständen. Ich denke, er meint hier nicht die Psychologie als Naturwissenschaft, sondern er meint die philosophische Psychologie, also die Teilwissenschaft der Philosophie, die sich in subjektive Zustände befasst. Er würde sagen, alles, was auf subjektiven Zuständen passiert, eignet sich nicht dafür, uns ein Kriterium für Personalidentität zu geben. Jetzt haben wir also ganz verschiedene interessante Punkte gehört. Einer war der eben, dass man schlecht einen objektiven Blick drauf bringen kann. Subjektivität sträubt sich, objektiviert zu werden.
Daran wollte ich mir eben halt die Frage, ob es grundsätzlich nicht möglich ist, das objektivieren zu können, oder ob es halt unseit jetzt gerade.
Ach so, okay.
Das war eher dann okay. So eine übergeordnete Disziplinfrage, ob wir halt einfach in der Psychologie nicht weit genug sind, das zu machen, oder ob man das grundsätzlich einfach ausschließen muss, dass es überhaupt möglich ist.
Also
weil es wird ja doch innerhalb der Psychologie in irgendeiner Form noch immer wieder in Ansätzen, zwar nicht direkt genau thematisch mit dem, wo wir uns jetzt befinden, aber in vielleicht ein bisschen anscheinend einfacheren Gefilden doch immer probiert, sei es mit irgendeiner komischen Vorstellung von einem Intelligenzquotienten oder
okay.
Das wären ja jetzt auch schon vor allem die
okay. Das wäre ja fast schon gar keine richtige, das wäre sicherlich Bereich der kognitiven. Wenn Sie jetzt mal an solche Dinge denken wie dieses Gefühl, eine Fledermaus zu sein, Thomas Nelson, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Quania, diese phänomenale Subjektivität. Gut, ob das jetzt ein Kriterium für personale Identität ist, ist eine andere Frage. Aber wie können Sie Selbstbewusstsein objektivieren? Selbstbewusstsein ist notwendigerweise irreduzibel subjektiv. Wie wollen Sie das in eine objektive Form bringen? Das geht fast, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, es ist fast begrifflicher Widerspruch. Subjektivität zu objektivieren. Subjektivität scheint vorauszusetzen, dass man hier einen Bereich einräumt, der eben gerade nicht sich so objektivieren lässt. Im eigenen Bereich. Aber jetzt hatten Sie sich noch gemeldet.
Ja, das hat mir irgendwie den gleichen Kerbe geschlagen, die Psychologie als Fach, auch der in der Naturwissenschaft, sie setzt ja auch das Ich. Also ganz in phänomenologischer Theorie jetzt gesprochen, die Psychologie würde ja unterschieden zwischen Normal und Illusion, also sie braucht ja den Gegenstand, sie braucht ja die Wirklichkeit als gesetzte Wirklichkeit und deswegen ja auch einen Gegenpol der Psychologie, also des Bewusstseins, der ja auch objektivierbar ist, nur zu dieser ganzen Debatte, ob es jetzt als Fakt gemeint oder nur die Subjektivität. Und dann finde ich den Begriff schon nicht ganz gewählt.
Genau, aber es hat so den Eindruck, es hinterlässt den Eindruck von Disziplinarität. Er meint aber die psychischen Phänomene. Genau, also ich bringe es nochmal auf den Punkt, was mir besonders zentral zu sein scheint hier, was Olson, glaube ich, richtig sieht, oder wo er ein Problem zu Recht kritisiert, ist das, wir haben große Probleme auf Basis von phänomenalen Eigenschaften, psychologischen Zuständen, subjektiven Zuständen, sowas wie numerische Identitätsdenken. Wir kriegen diese harte Konstanz, diese Substanz, kriegen wir nur ganz schwer in unsere Subjektivität hinein. Wir können das machen, wenn wir eine kartesische Substanz haben, eine res cogitans. Dann haben wir das. Also sagt, es gibt zwei ganz unterschiedliche Substanzen, denkende Substanz, dazu gehört ja nach Descartes nicht nur das Kognitive, sondern auch das Volitionale, das Emotionale gehört auch dazu. Alles, was im Bewusstsein begleitet ist, das als Substanzdenken, dann haben wir da eine Identität. Das ist klar, Substanzen haben eine Identität. Aber das scheint eben vorauszusetzen, dass dann dieses Denkende dem Körper entgegengesetzt ist. Das ist auch hier eine Nennung. Dass es also zu einem Dualismus führt. Und das liegt auch unserer Intuition etwas fern. Deswegen würde ich sagen, wir dürfen psychologische Phänomene nicht substanziell fassen. auf. Wenn man schläft, ist die Frage schon, ob es auftritt. Dann, während man eben noch ein Fötus war, ist die Frage, würde man uns sagen, tritt die Identität auch nicht auf. Das heißt, wir brauchen ein anderes Identitätskriterium als Psychologie. Und das ist eben für Olson in Verbund mit der allgemeinen Meinung oder auch mit der Naturwissenschaft in unserem Körper, unserem lebendigen Körper. Das ist so das auch. Und er versucht jetzt eben das plausibel zu machen, indem er auf bestimmte Grenzphänomene eingeht, wie zum Beispiel uns als wir für den Raum. Ja, lesen wir vielleicht weiter. Oh, jetzt ist das, glaube ich, hier. Haben Sie Ihren Text da? Da müssen wir, glaube ich, in den Text rein. Das ist eben der Bibel. Haben Sie es noch? Haben Sie den Text da? Lesen wir einfach weiter. Ich glaube, wir waren. Genau, wollen Sie einfach weiterlesen?
Judging from the published debate on personal identity in the past few decades, most philosophers seem confident that some version of standard use right. If so, most philosophers are committed to the position that nothing is ever first a fetus and later a person. Seite 68. This would be surprising enough were it not for the fact that most philosophers also say the opposite. In discussing the moral status of the unborn, all parties usually agree that a human fetus is at least a potential person in the sense that it might later be a person. It is possible for something to be an unthinking fetus at one time and a person later on. Each person was once a fetus. This is taken to be just as obviously true as standard view is taken to be. Yet few ethicists see any need to argue against the standard view, and few friends of the standard view claim that debates about abortion, infanticide, or the like are odious lies.
Vielen Dank mal bis dahin. Also, Sie sehen, auch Olson kommt jetzt nicht umhin, da moralische Bezugspunkte zumindest zu nennen. Also wir kommen eben eigentlich nicht raus aus dem moralphilosophischen Debatt. Weil wir von Personen sprechen, und das ist der Grund, warum Olson es nicht tut, Olson spricht sehr selten von Personen. Ja, er sagt Psychological Community, Identity und solche Sachen, aber er sagt nicht wir als Personen, er sagt wir auch. Ourselves, sowas wie wir. Er möchte das trennen. Und die Frage ist jetzt wirklich die, können wir den Begriff der Person, wie wir ihn gemeinhin verwenden, können wir überhaupt trennen von moralischen Konnotationen, von moralischen Dimensionen, von Aspekten, die moralisch relevant sind? Das würde ich gerne von Sympathie stellen, dass man sich über den Personenbegriff etwas gedacht hat. Meinen Sie, dass wir einen Begriff von Person konsistent denken können, der keine moralphilosophischen normativen Implikationen hat. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das wäre vielleicht auch noch wichtig, das zu können. Oder machen wir noch einfach mal eine Umfrage. Wer von Ihnen glaubt, dass zum Begriff der Person notwendigerweise, also das Essentielle, definiert ist von Person, eine normative, moralische Dimension? Würde das sagen? Wer würde sagen, nicht? Also, wir können das ohne das denken. Okay, hält sich auch fast die Frage. Dann wollen wir einfach mal die Argumente hören, die Idee. Für diejenigen, die sagen, dass der Begriff der Person irgendwie schon eine Normativität voraussetzt oder eine moralphilosophische Implikation hat, was sind die Gründe?
Kriterien dafür festzulegen, wann jemand für seine Taten verantwortlich ist, wann
zeigt sich und manifestiert sich in den meisten Fällen durch praktische Bezüge. Also durch vielleicht Handeln, durch moralisch gutes Handeln oder moralisch qualifizierbares Handeln. Man könnte vielleicht noch sagen, um dieses Argument zu stärken, könnte man sagen, Person, der Begriff der Person ist deswegen normativ relevant oder moralisch relevant, weil Personen immer nur in Verbünden interagieren. Also Personen existieren nicht absolut oder autark oder vereinzelt, sondern Personen immer nur im Verbund, und sobald eine Entität immer nur oder ein Begriff immer nur so zu denken ist, dass mehrere der Instanzen sich verhalten und dadurch unter den Begriff fallen, könnte man sagen, dieses Verhältnis zu anderen ist eben nicht nur ein rein logisches Verhältnis oder ein ontologisches Verhältnis, sondern es ist ein Verhältnis der Interaktion, der Praxis. Und wo Interaktion im Spiel ist, ist immer auch die Frage, ist diese Interaktion angemessen oder weniger angemessen. Es wäre also, da würden Sie auch sagen, Person eher nur im Plural zu denken, würden Sie wahrscheinlich dann sagen. Ja. Okay.
Ja. Ich würde sagen, dass die Abhängigkeit von Personenverantwortung und Ethik damit da ist, ja, aber als Konsequenz. Also erst muss jeder für sich herstellen, was ist meine Person, habe ich eine Person, bin ich eine Person, also das Verhältnis von ich zu dem Begriff der Person und dann die Identität und dann ist die Konsequenz eine Verantwortung. Sobald eine zweite Person auftritt, die sich das gleiche zuschreibt oder das gleiche Selbstverständnis hat in der gleichen Art der Identität, können die zwei sich austauschen und dann ist die Konsequenz die Idee. Also nicht andersrum.
Okay. Interessant. Sie sagen also, zunächst bin ich, als Subjekt, was nicht Person ist. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja.
Sie würden also sagen, es gibt einen vorpersonalen Zustand, der unmittelbar ist, und das ist nur mein Selbstbewusstsein, also mein Bewusstsein für mich selbst.
Das fängt mehr oder weniger zusammen, sobald ich mir Gedanken mache, die wir uns jetzt machen, da muss jetzt gar nicht jeder eine Vorstufe sagen, sondern es ist ja dann schon der Zustand der Person. Sobald ich mir klar bin, dass mein organisierter Körper von da ab eben so sich kontrolliert, habe ich eine Person, bin ich eine Person, identifiziere mich als X, als Person und dann brauche ich da gar nicht den psychologischen Vorschritt.
Ja, das ist eine große Debatte, deswegen habe ich es auf Subjektivität gebracht. Die Frage ist, Subjektivität, Subjekt versus Person. Wir haben hier in München zwei Philosophen gehabt, die hier gelehrt hatten, aber schon länger her, in den 80ern. Das war Dieter Henrich, die andere von Ihnen wird den kennen. Dieter Henrich ist einer der bekanntesten Forscher der klassischen deutschen Philosophie, also Kant, Hegel und so weiter, Scott Schelling, das war der Dieter Henrich, der ist jetzt eigentlich, das ist jetzt über 90, und der Robert Spemann, den ich schon erwähnt habe, der hat ja auch gelehrt, der hat gesagt, nein, wir sollten in erster Linie von Person, nicht von Subjekt. Also Personalität geht Subjektivität voraus, wie die Spemann sagt. Wir sagen, Subjektivität ist eine abgeleitete Form von Personalität. Personalität steht am Anfang. Und zwar nicht nur als Individualität, sondern als Intersubjektivität. Person nur im Plural. Das ist zum Beispiel. Und Dieter Henrich würde sagen, nein, so in Anlehnung an Descartes würde er sagen, das, was unmittelbar epistemisch gegeben ist, ist nur meine Subjektivität. Ich weiß erstmal nur, dass ich bin. Und mehr nicht. Ich weiß, dass ich existiere. Dessen bin ich mir bewusst. Und insofern ich mir dessen bewusst bin, bin ich mir nicht bewusst als Person, sondern nur als Ding. Das, was auch immer. Dann würde ich sagen, Ding, das Ding, das wäre zu sehr im kartesischen Sinne, würde ich sagen, das ist die reine Subjektivität. Mein Ich, dass ich irgendwie fühle. Das wäre wiederhin.
Aber das
Ganze
war
das
eigentlich
hat
auch das Problem, dass
würde Henrich nicht sagen, würde Henrich nicht sagen.
Wie gesagt, sobald ich mich als Person sehe oder jemandem den Status Person zuschreibe, sind damit normative, ist damit ein normativer Gehalt. Also oder so verbunden, weil die Person einfach
verbunden ist. Weil genau. Eben nicht. Genau, und deswegen würde es Henrich nicht machen. Henrich würde eher sagen, wir gehen von Subjektivität aus und da ist immer noch keine Normativität. Denken wir mal ein bisschen, wenn wir uns sagen, wir können gar nicht uns anders denken, wir haben immer schon in subjektive Verbünde eingelassen als abhängig in Verantwortung. Das ist das Fundamentum in Concussum, das ist das Unhintergehbare, die unhintergehbare Basis. Wir können gar nicht davor reflektieren.
Ich habe das falsch verstanden, weil ich habe die Frage, war, können wir uns als Person denken, ohne normative...
Genau. Okay, genau, wir können eben sagen, genau, wir können eben sagen, also das ist eine Frage, das Ungehörige ist eine Frage, also wir können sagen, wir sollten uns nicht als Person primär denken, sondern als Subjekt, so müssen wir arbeiten. Wir sollten uns in erster Linie, wir, ourselves, wie Olson sagen würde, als, könnte man jetzt sagen, in Analogie dazu, nicht als Organismus, sondern als Subjekte. Könnte man sagen, ja, das Primäre, worum es geht, ist nicht so sehr der Personenbegriff, im Sinne dieser normativen Implikation, sondern Subjektivität. So habe ich sie jetzt erst verstanden gehabt. Weil sie sagen, ich gelange dann dazu, mich zu identifizieren, mich mit anderen in Verhältnis zu setzen und dann mich als Person zu sehen. Das wäre dann, wenn ich es richtig verstanden habe, das Wohlsein von der Subjektivität ausgehen, wenn ich Personal ist. Und wenn man sagt, Subjektivität ist die eigentliche Personalität, auch wenn das jetzt vielleicht ein Widerspruch ist, könnte man sagen, da spielt Moralität noch keine Rolle. Das ist ganz abstrakt, so dieses Minimal Self.
Ja.
Ja?
So,
ja.
Ja, ich denke ja zumindest, dass er aus dem Absatz, den wir jetzt irgendwie gerade hatten, der zumindest für außen so ein bisschen eine Verwirrung halt in dem Sinne durchkommt, weil er ja mehr oder weniger da ja ein bisschen aufzeigt, dass halt eben dieser Personenbegriff, wie er noch irgendwie vertreten wird, ja, zum Beispiel gar nicht so viel mit irgendwelchen Abtreibungs- oder Bioethik-Debatten in Realität ja wirklich da zu tun hat. Weil sie ja, und da würde ich dann auch sagen, dass es selbst wenn man damit aus, also mir würde jetzt auch nie einfallen, wo man jetzt irgendwie dann klar ausmachen kann in irgendeiner Abtreibungsthematik oder auch in der Bioethik-Debatte, wir machen das jetzt oder das ist jetzt nicht zu vertreten, weil ich ab dem Zeitpunkt in der Entwicklungsphase jetzt eine Person spreche. Also ich habe es so noch selten irgendwie vielleicht überhaupt gehört, dass es dazu kommt. Und es würde auch ja sowohl bei ihm jetzt, wenn man jetzt damit ansetzen würde, okay, dass ich jetzt von etwas sprechen, also davon sprechen kann, dass es ein Ich ist und das bei 2 Wochen ansetzt oder ob es halt irgendwie erst nach einem Jahr Lebenszeit ist, das sind ja völlig merkwürdige Extreme dann gleichzeitig, die dann auch mit der Begrifflichkeit innerhalb der Biologie dann irgendwie auch noch durcheinander kommt. Ich glaube, das ganze Thema ist sehr kompliziert und auch da gibt es, glaube ich, in verschiedener Hinsicht sehr viel Unverständnis auch, was Begrifflichkeiten angeht, dass ich glaube, dass dieser Begriff der Person da wahrscheinlich zum Schluss gar nicht wirklich auftaucht.
Genau, völlig richtig. Es gibt zum Beispiel eine These, die sagt, wir sollten auf den Personenbegriff verzichten. Wir sollten auf ihn verzichten, weil er zu normativ ist und uns eigentlich nur stört. Stört uns.
Ja,
da
macht es
glaube
ich nochmal komplizierter. Vorher schon mal in einem Gespräch mit Freunden erwähnt, dass wir im deutschen Raum ja teilweise gar nicht wissen, was der Unterschied zwischen einem Fötus und einem Embryo ist und dass allein solche sprachlichen Probleme ja schon mal dazu führen, dass die ganze Bioethik-Debatte bei uns noch eine viel krasser sein kann als irgendwie in anderen Bereichen, wo wir jetzt selbst vielleicht in normalen Sprachgebrauch wenigstens wissen, dass ein Embryo noch nicht unbedingt ein komplett ausgebildeter kleiner Mensch sein kann.
Also völlig wichtig, der Personenbegriff ist problematisch. Und Olson möchte eben dieser Problematik dadurch entgehen, dass er sagt, ich lasse, das ist dieser Versuch von uns, ich lasse diese ganzen moralischen Fragestellungen erstmal außen vor. Ich frage mich nur, was wir eigentlich sind. Wir, sage ich Person, was wir eigentlich sind. Wir, die wir hier uns unterhalten. Ja? Wir kommen dazu, dass wir eigentlich Organismus sind. Ja? Das ist das Eigentliche. Das Ziel. Unsere numerische Identität ist der Organismus. Und was Personalität ist, das tritt dann phasenweise ein, wenn eben gewisse Eigenschaften vorhanden sind. Er äußert sich aber nicht so direkt dazu, was jetzt genau diese Eigenschaften sind. Er hat so ein paar gebracht, wir haben das gelesen. Ich würde sagen, der Personenbegriff ist eigentlich eine Kritik auf das Personenbegriff. Ich denke, bis dahin lesen wir jetzt mal. Jetzt sage ich noch zum Schluss ein paar Dinge zum Essay. Wer von Ihnen möchte ein Essay schreiben? Ich glaube, es sind dann einige von Ihnen. Genau, ich habe jetzt also empfohlen, dass Sie bis Anfang Juni. Ja, so. Ich sage, Sie können mir abgeben, wann Sie wollen. Ja. Ich habe eben gedacht, überlegt, wenn ich jetzt nichts sage, dann bekomme ich ja mit dem gar kein Essen. Ich meine, das kann ich ja nicht wollen. Das wäre ja irgendwie seltsam. Also, das Problem ist immer, dass man, wenn man von außen keine Regel gesetzt bekommt, keinen noch so kontingenten Termin, dass man dann häufig dazu kommt, es immer weit aufzuschieben. Und dann hat man noch zwei Wochen und muss viel Essen abgeben. Deswegen wäre so mein Ratschlag so um den Beginn des Juni rum, die können wir auch später geben, kein Problem, dass Sie sich selbst das so einteilen, jetzt mal so versuchen, jetzt bis Anfang Juni, so jetzt in den nächsten Tagen sich mal dran zu begeben, um den ersten Essay zu schreiben. Sie haben ja die Richtlinien im Internet gesehen und ich würde als Thema eben vorschlagen, das Argument des Animals. Was spricht für den Animalismus? Was man darstellt, was besagt überhaupt Animalismus, wie ist die Definition, angesichts welcher problematischen Punkte, systematischer Probleme, gewinnt der Animalismus an Plausibilität und vielleicht auch noch am Ende, worin sehen Sie Probleme des Animalismus? Auf was ist das Argument? Gegen welche Position wendet sich der Animalismus? Mit welchen Argumenten macht er das? Also das wäre der Standard View oder der Psychological Approach. Was sind die Argumente? Welche Gründe sprechen dafür angesichts gewisser Probleme? Punkte, welche Punkte dagegen. Sie können gerne am Ende noch, sollten auch noch ein bisschen selbst eine Bewertung einfließen lassen. Ist das überzeugend? Angesichts dieser Selbstgestellten. Wir haben ja, glaube ich, viel auch im Seminar uns erarbeitet bisher. Hören Sie einfach nochmal die Sitzungen nach, die sind ja alle aufgenommen. Und Ihre Mitschriften, versuchen Sie das Ganze eben auch, wie gesagt, in der Einleitung des ACES anhand einer systematischen Leitfrage aufzuziehen. Soll im Idealfall schreiben, diese Frage interessiert mich. Diese Frage möchte ich jetzt im Folgenden behandeln. Dieses Problem interessiert mich. Wir können auch andere Probleme sagen. Es sollte als problemorientiert sein. Sie können sich dann immer noch auf diese Texte beziehen. Jetzt vielleicht nicht zu viel zitieren, aber wenn Sie ein zentrales Zitat haben oder Verweis haben, können Sie das gerne machen. Bei Human Animal auf Seite so und so viel steht das Argument, können Sie zitieren. Dann ist es noch ein bisschen weiter aus für den eigenen Moment wiedergeben. Und am Schluss sich überlegen, ist dieses Argument des Animalismus überzeugend oder eher nicht? Ob diese Intuition das. Wir haben dann noch weitere Essay-Themen, zum Beispiel wäre ein weiteres, das würde ich aber jetzt nicht empfehlen, wäre Animalismus versus Konstruktionstheorie. Sie können auch jetzt im ersten Essay schon kurz eingehen. Sie haben das Koinzidenzproblem noch in Erinnerung. Wir haben das Problem, dass nach der Konstruktionstheorie Körper und Person koinzidieren. Sie sind zur selben Zeit am selben Ort. Das ist eine Einheit, sie koinzidieren, aber sie sind nicht numerisch identisch. Das ist das Problem der Konstruktionsthese. Und auch da wendet sich Nutzern. Sie können das jetzt schon kann, sie können aber auch ein eigenes Essay schreiben, wo sie die Kritik Nutzern, speziell an der Konstruktionstheorie, da haben wir auch ein paar Texte. Und ein weiteres Essay-Thema ist auch, wie Lynn Baker, die Hauptvertreterin der Konstruktionsthese, auf Nutzern reagiert. Und wie dann Olsen wiederum auf Sie reagiert. Also was sind die Argumente, die Sie erzeugen? Und ein letztes Essay-Thema wäre dann noch diese ethischen Implikationen. Da haben wir einen Aufsatz aus dem Sammelband. Das können wir lesen. Haben Sie noch Fragen dazu? Sie können mir einfach den Essay dann per E-Mail schicken. Ja? Das reicht. Und dann gibt es immer noch eine Stunde also Besprechung. Ja? Also dann, das kann ich nach diesem Seminar anbieten hier, dass Sie dann hierbleiben können oder dass Sie einen Sprechstundentermin vereinbaren, sehr individuell. Alles klar, dann noch ein schönes Wochenende, bis zur nächsten Sitzung.